Ja, vielen Dank, Frau Heiler, für die schöne Einführung. Ich freue mich, dass ich zwar als Letzte, aber hoffentlich nicht last but not least, trotzdem noch Sie für unsere Forschung interessieren kann und berichten kann. Wie die Abteilung auch schon besagt, befinden wir uns jetzt an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Medizin mit dem Thema Bauchschmerz, der ja auch ganz eng mit den Bauchgefühlen im Zusammenhang steht. Dirk Scheler hat es gerade schon angedeutet und ich möchte da jetzt dran anknüpfen. Vielleicht vorab eine Frage. Sie sehen das Gehirn. Wir haben schon sehr viel heute zum Gehirn gelernt und gehört. Auf der anderen Seite jetzt aber der Darm. Sieht gar nicht so anders aus, oder? Was glauben Sie denn? Wo sind mehr Nervenzellen? Im Darm oder im Gehirn? Sehr gut. Sie sind informiert. Die Frage ist ja, was machen diese ganzen Nervenzellen im Darm mit unserem Gehirn? Man hat lange gedacht, naja, der Darm ist der Darm und das Wichtige passiert alles hier oben. Je nachdem, wen man fragt, bekommt man die Antwort, naja, das Gehirn ist eigentlich nur da, um den Darm glücklich zu machen. Das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Gut, also es geht um die Zusammenhänge zwischen dem Darm, alles, was im Inneren unseres Körpers passiert, und unserem Erleben und Verhalten. Und das ist besonders klinisch wichtig, natürlich bei Bauchschmerz, aber nicht nur bei Bauchschmerz. Aber fangen wir erstmal allgemein beim Schmerz, insbesondere beim chronischen Schmerz, an. In jedem dritten europäischen Haushalt leidet ein Mensch unter chronischen Schmerzen. In anderen Zahlen ausgedrückt ungefähr 17% aller Deutschen. Also ungefähr 12 Millionen Deutsche sind von chronischen Schmerzen betroffen und viele leiden schon sehr, sehr lange, was viele Gründe hat. Einer der Hauptgründe ist, dass wir den chronischen Schmerz nur unzureichend verstehen und es sehr komplex ist, den erfolgreich zu behandeln. Das Ganze kostet nicht nur unser Gesundheitssystem, sondern auch unsere Gesellschaft sehr viel, sodass wir also bei den chronischen Schmerzen von einem sehr gewichtigen Problem ausgehen. Nun, chronische Schmerzen, das wissen Sie, sind sehr vielfältig. Viele von uns leiden unter Rücken- oder Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Ich glaube, es gibt niemanden, der das nicht kennt. Es gibt auch chronische Schmerzsyndrome, die ja eigentlich den ganzen Körper betreffen können, oder eben Gelenkschmerzen. So ein bisschen das Stiefkind in diesem Schmerzbereich ist der Bauchschmerz oder auch Viszeralschmerz genannt. Damit beschäftigen sich, wenn man mal so die ganze große Landschaft der deutschen Schmerzforschung oder auch internationalen Schmerzforschung betrachtet, leider sehr wenige und nur ganz wenige aus der Psychologie. Dabei ist es so, dass es bei ganz vielen verschiedenen Erkrankungen und Störungsbildern zu Bauchschmerzen kommt oder dass Bauchschmerzen damit einhergehen. Ich habe jetzt mal hier verschiedene Diagnosen, die müssen wir uns gar nicht alle merken, aber so mal diesen Grundsatz. Vielleicht haben Sie schon mal das Reizdarmsyndrom gehört oder auch so etwas wie die funktionelle Dyspepsie. Die sind durch nicht medizinisch klar erklärbare, immer wiederkehrende Bauchschmerzen im Unterbauch, beim Reizdarm oder im Oberbauch, bei der funktionellen Dyspepsie gekennzeichnet. Demgegenüber gibt es Störungsbilder, die mit Entzündungsprozessen im Darm einhergehen, die dadurch also ganz klar erklärt sind, beispielsweise die Colitis ulcerosa als eine häufige chronisch entzündliche Darmerkrankung. Interessant ist, man hat zwar eine super Erklärung dafür, es gibt Entzündungen im Darm, aber die Schmerzen, die bleiben teilweise auch, wenn die Entzündung schon geheilt ist. Also die Schmerzen aus dem Bauchraum haben so ein Eigenleben, das wir bis heute nicht gut verstehen. Das heißt, in der Allgemeinmedizin, in der Gastroenterologie finden sich natürlich Bauchschmerzen, aber auch in der Gynäkologie und in der Urologie, also bei Frauenärztinnen und Ärzten beispielsweise, kommen Patientinnen und Patienten mit Bauchschmerzen oder Schmerzen aus diesem inneren Körperorgan. Wir haben gerade schon etwas über Depression und Einsamkeit gehört. Wir wissen, bei allen chronischen Schmerzerkrankungen ist die psychologische Belastung, die mentale Gesundheit eingeschränkt. Wir haben also mehr Betroffene, die chronische Schmerzen haben, die dann auch Symptome einer Depression haben, die Symptome der Angst haben, bis hin zu diagnostizierten Angststörungen. Chronischer Stress spielt natürlich eine Rolle. Wobei ich dazu sagen möchte, falls das so in den Köpfen ist, dass Stress das alles erklärt, das ist nicht so. Stress und andere Veränderungen unserer mentalen Gesundheit haben einen starken Einfluss, natürlich auf die Darmfunktion, aber auch auf, und auch auf den Schmerz. Wir haben diese psychische Belastung, die mit dem chronischen Schmerz einhergeht. Und ein Bereich, der hier in meinem Vortrag und auch in unserer Forschung eine große Rolle spielt, neben den klassischen emotionalen Störungsbildern, ist die Furcht und das Vermeidungsverhalten. Das werde ich gleich noch genauer erklären. Nun, die enge Verknüpfung dieser emotionalen Facetten mit dem Schmerz, die reflektiert sich auch in der internationalen Definition, was Schmerz eigentlich ist. Schmerz ist nämlich nicht nur eine Empfindung oder eine sensorische Erfahrung. Schmerz ist definiert als ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserleben. Also die Gefühle spielen eine wahnsinnig große Rolle schon in der Definition von Schmerz. Das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht oder mit den Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird. Wichtig an dem zweiten Teil der Definition ist, man kann auch Schmerzen haben, ohne dass ein Gewebeschaden nachweisbar ist. Also das Unangenehme und das Gefühlserleben ist schon in der Definition enthalten. Schmerz ist immer eine persönliche Erfahrung. Wir können ihn nicht messen, ohne den Menschen und das Erleben zu erfassen. Und der Schmerz ist immer von verschiedenen Faktoren, biologische Faktoren, psychologische Faktoren und auch gesellschaftliche Faktoren, beeinflusst. Wir lernen, was Schmerz ist. Also Lernprozesse, Gedächtnisprozesse spielen eine ganz große Rolle. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, Schmerz ist erstmal gar nichts Negatives. Ohne Schmerzen ist es schwierig, sich angemessen zu verhalten. Nur wenn der Schmerz chronisch wird, dann haben wir die Probleme, die Beeinträchtigungen und die Einschränkungen im psychologischen Wohlbefinden. Und das ist der Kern aller Fragestellungen, die wir an dieser Schnittstelle zwischen Psychologie und Medizin mit Blick auf den chronischen Bauchschmerz und andere Symptome aus dem Gastrointestinaltrakt, also aus dem Magen-Darm-Trakt, untersuchen. Tatsächlich, wenn Sie sich diese Beschreibungen anschauen, Schmerz ist nur eines der Symptome. Häufig ist der Bauchschmerz begleitet von anderen Symptomen, wie beispielsweise Krämpfe oder Unwohlsein, das Gefühl von Druck, von Brennen und so weiter. Das heißt, der Schmerz, der Bauchschmerz ist leider nicht in guter, sondern in sehr schlechter Gesellschaft im Allgemeinen und das macht ihn auch so belastend. Ja, was liegt dem zugrunde? Wie gesagt, Nervenzellen im Darm, Nervenzellen im Gehirn. Wir verstehen die Verbindungswege. Wichtig an diesen Verbindungswegen, die hier dargestellt sind, ist, sie gehen in beide Richtungen. Wir sprechen also von der bidirektionalen Darm-Hirn-Achse, also in beide Richtungen. Es kommen Informationen aus dem Darm in unser Gehirn über verschiedene Pfade und Kommunikationswege. Und unser Gehirn beeinflusst auch die Funktionen des Darms. Das kennen wir vielleicht, wenn wir sehr gestresst sind, dass wir dann bestimmte Symptome entwickeln. Der eine oder andere ist da vielleicht empfänglicher für. Und dabei spielen Hormone eine Rolle. Wir haben das Stresshormon Cortisol kennengelernt. Dabei spielt auch unser vegetatives Nervensystem eine wichtige Rolle. Und auch das Immunsystem und das Mikrobiom, also die Bakterien, die in unserem Darm leben und auch Einfluss nehmen auf die Nervenzellen. Und was wir jetzt mit unseren Forschungen zu den Gehirnfunktionen versuchen möchten zu verstehen, ist der Einfluss von Stress und Furcht. Und dabei interessieren uns verschiedene Hirnregionen, die an der emotionalen Verarbeitung, an dieser, was diese sensorischen Einflüsse und diese emotionalen Reaktionen betrifft, angeht. Wir nutzen bildgebende Verfahren. Wir haben ja schon einiges dazu gehört, insbesondere die funktionelle Magnetresonanztomographie, wo wir sehen können, welche Hirnregionen aktiv sind. Zum Beispiel, wenn jemand Schmerzen erlebt. Leider ist es nicht so, dass es nur eine einzige Region gibt, die aktiv ist bei Schmerzen, sondern die Schmerzen sind so vielfältig mit ihren sensorischen, emotionalen und auch gedanklichen Komponenten, dass ja ganz viel in unserem Kopf passiert, wenn wir Schmerzen erfahren. In unseren Forschungsarbeiten zu Furcht und Stress interessieren uns zwei Regionen besonders. Die habe ich hier eingekreist, die sind tief innen im Gehirn. Wir haben von einer schon gehört, von der Amygdala, dem Furchtzentrum, und der Hippocampus, der für Gedächtnisbildung und das Erinnern wichtig ist. Also da sind wir auf der Suche. Und wir kombinieren diese Hirnbildgebungsarbeiten natürlich mit Befragungen. Wir fragen unsere Probanden und Patienten, was sie wahrnehmen, wie belastend das ist, was sie erinnern. Beispielsweise mit solchen Analogskalen. Es gibt verschiedene Fragebogenverfahren, um dieses persönliche Erleben von Schmerz messbar zu machen. Und wir können das auch kombinieren mit anderen Verfahren, zum Beispiel dem Messen der Hautleitfähigkeit, wo wir die vegetativen Reaktionen auf Schmerzreize quantifizieren, oder zum Beispiel die Herzrate können wir uns auch anschauen. Nun, Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Der Bauchschmerz ist besonders, das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt, aber beweisen, naja, in der Forschung spricht man nicht von Beweisen, aber gute Belege dafür finden. Das ist uns erst vor einigen Jahren gelungen. Die erste Arbeit zeige ich Ihnen gleich, ein paar Ergebnisse haben wir im Jahr 2017 veröffentlichen dürfen. Da haben wir nämlich erstmals die Gehirnverarbeitung von viszeralem, also Bauchschmerz, mit der Gehirnverarbeitung von somatischem Schmerz, also Schmerzen, die an der Körperoberfläche von außen appliziert werden, direkt miteinander verglichen. Also ein interozeptives, von innen kommenden Schmerz mit einem exterozeptiven, von außen zugefügten Schmerz zu vergleichen. Und wir wissen alle, naja, der Bauchschmerz, der ist sehr diffus. Wir wissen nicht ganz genau, wo er ist. Wenn mich hier jemand schmerzhaft drückt, dann weiß ich exakt, wo das ist. Das ist schon mal so das eine. Aber was passiert im Gehirn? Und was hat das mit den Emotionen zu tun? Und wie können wir am Ende daraus etwas über die Schmerzentstehung und die Aufrechterhaltung und im besten Fall über die Behandlung lernen? Also jetzt ein paar Ergebnisse. Sie sehen jetzt erstmal, was im Gehirn passiert, wenn eine Probandin, ein Proband akut Schmerzreize erfährt. Die Regionen sind gar nicht wichtig. Alles, was gelb ist, das sind aktive Hirnregionen. Total viel leuchtet auf. Und das ist tatsächlich gleichermaßen, egal wo der Schmerz herkommt. Also überlappende Aktivierung, beispielsweise, naja, das ist schmerzhaft, so sensorische Regionen sind aktiviert. Interessanter waren die Unterschiede, die zeige ich Ihnen jetzt gleich, die kommen auf der rechten Seite und dann gibt es gelbe Bubbles und blaue Bubbles und da ist es nicht so, dass gelb viszeral oder Bauchschmerz bedeutet und blau den exterozeptiven Schmerz, sondern das eine ist die Aktivierung und das andere ist die Deaktivierung im Vergleich der Reize miteinander. Das heißt, alles, was jetzt hier gelb ist, sind Regionen, die stärker involviert sind, die stärker Sauerstoff verbrauchen, wo mehr Blut fließt bei dem viszeralen im Vergleich zu dem somatischen Reiz. Und die blauen, das sind die, wo da weniger passiert. Also wir sehen da ganz schön viele Unterschiede, obwohl die Reizintensität vergleichbar war. Die Reize waren gleich schmerzhaft, aber die Aktivierung war sehr unterschiedlich. Und das sind Regionen, von denen wir wissen, dass sie für unsere Emotionen und für unsere gedankliche, für die Bewertung dieser Schmerzreize wichtig sind. Natürlich haben wir unsere Probanden auch gefragt in diesen Experimenten und es wird sie nicht überraschen, dass die emotionale Bewertung, was wir auch als Valenz bezeichnen, für die viszeralen Schmerze viel negativer ist. Also das ist belastender, wenn der Schmerz von innen kommt. Und, jetzt kommen wir zur Furcht, diese viszeralen Schmerzen, die Bauchschmerzen, die sind mit sehr viel mehr Furcht assoziiert. Warum ist diese Furcht so wichtig und wo kommt sie her? Dafür gibt es ein Modell, ein Konzept in der Forschung zum chronischen Schmerz, das wir auch als Teufelskreis der Furcht verstehen. Hier oben steht die Furcht und diese Furcht vor dem Schmerz führt zu einer Veränderung unserer Aufmerksamkeit. Wir haben eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf die Schmerzen, die vielleicht gleich kommen. Wir schauen, wir scannen unseren Körper ab. Wir werden hypervigilant, also wir haben einen gesteigerten Fokus auf die Schmerzen. Das löst Stress aus oder verschlimmert den Schmerz. Und dann reagieren wir, erstmal ist das ganz normal, adaptiv. Wir vermeiden, wir möchten den Schmerz vermeiden oder Situationen vermeiden, in denen wir glauben, dass Schmerz auftreten könnte. Bei chronischen Bauchschmerzen ist das aber ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt. Um das zu illustrieren, habe ich ein Fallbeispiel für Sie mitgebracht. Das ist keine reelle Patientin, aber eine sehr typische Krankheitsgeschichte. Also hier ist es Katja, eine 27-jährige Büroangestellte und sie leidet seit einigen Monaten unter wiederkehrenden Bauchschmerzen und Durchfällen. Sie schämt sich im Büro, wenn sie aufgrund von krampfartigen Bauchschmerzen zur Toilette gehen muss, auch wenn sie in Besprechungen sitzt. Sie geht zum Arzt, es werden Untersuchungen gemacht, es findet sich nicht so richtig was. Die Ärztin versucht, sie zu beruhigen, ist alles okay und sie soll mal gucken, ob sie Stress reduziert und vielleicht bei der Ernährung ein bisschen guckt. Die Symptome bleiben aber bestehen, trotz der Bemühungen von Katja und sie bekommt immer mehr Furcht und Angst, weil diese Symptome immer wieder plötzlich auftreten und so als Attacken erlebt werden. Sie hat natürlich besonders Angst in Situationen, wo keine Toilette erreichbar ist. Ja? Also Busfahren beispielsweise, das macht sie gar nicht mehr. Sie ist oft sehr, sehr angespannt. Sie hat auch aufgehört, sich mit ihren Freunden zu treffen, vor allen Dingen bei Unternehmungen, wo das eben peinlich wäre oder sehr unpassend, wenn sie dauernd zur Toilette muss. Sie quält sich durch ihren Job und ist dann zu Hause völlig erschöpft und ihr Partner macht sich Sorgen. Sie beobachtet nun ihre Symptome stets genau. Sie möchte ja verstehen, wann kommt es, was kann ich tun? Sie bemüht sich, Auslöser und Anzeichen zu erkennen, damit sie irgendwie eine Kontrolle gewinnt über diese Probleme. Und selbst wenn es jetzt gar nicht so schlimm ist, aber in dem Moment, wo sie etwas spürt, dass da was losgeht, dann hat sie furchtbare Angst und Stressreaktionen. Und das ist eben dieser Teufelskreis. Ich kann bei Ihnen jetzt noch mal besser nachvollziehen aus dieser Furcht, dieser Aufmerksamkeit, dem Stress und der Vermeidung. Nun, wie entsteht diese Furcht? Wie wird sie aufrechterhalten? Diese Furcht ist zum Teil gelernt. Sie kann assoziativ, verknüpfend gelernt werden und es werden Gedächtnisspuren gebildet. Und das untersuchen wir in dem Forschungsverbund zum Extinktionslernen. Wir nutzen assoziative Lernvorgänge als Modell in den Neurowissenschaften und trainieren für diese grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten unsere Probanden und auch Patienten, die freundlicherweise sich zur Verfügung stellen, Verknüpfungen herzustellen zwischen Warnsignalen, dass gleich ein Schmerzreiz kommt, und Sicherheitssignalen, die zeigen, okay, jetzt kommt kein Schmerz, um diese Lern- und Gedächtnisprozesse im Gehirn besser zu verstehen. Und wie gesagt, sind wir da auf der Suche insbesondere nach dem Furchtzentrum und seiner Aktivierung der Amygdala und dem Hippocampus, weil uns ja das Gedächtnis interessiert. Ganz exemplarisch einige Befunde aus diesen Untersuchungen, also dieses Trainieren und Erlernen schmerzbezogener Furcht, führt dazu, dass diese Hinweisreize, die roten Reize, das sind die Reize, die einen Schmerzreiz ankündigen. Die grünen sind die Sicherheitsreize. Die werden unangenehmer, wenn man das ein paar Mal erlebt hat. Ja? Also wenn das hier nach oben geht, das ist sehr, sehr unangenehm, obwohl das eigentlich vor diesem Training gar kein besonderer Reiz war. Das heißt, wir lernen, diesen Aufmerksamkeitsprozess zu steuern. Und das, was uns Sicherheit signalisiert, das wird angenehm. Bei Patienten mit Reizdarmsyndrom, so wie die Katja, die Büroangestellte in dem Fallbeispiel das hatte, findet dieser Lernprozess auch natürlich statt. Aber die Schere zwischen Reaktion, emotionaler Reaktion auf den Warnreiz und den Sicherheitsreiz geht stärker auseinander. Also da haben wir schon einen Hinweis, dass die emotionale Bewertung bei Patienten, die eben chronisch diese Probleme haben, auch verändert ist. Schauen wir ins Gehirn, sehen wir verschiedene Hirnregionen, die aktiv sind bei den Gesunden. Was wir bei den Gesunden nicht sehen, ist die Amygdala. Bei den Patienten sehen wir das schon bei dem Lernprozess in unserem Labor, die Amygdala leuchtet. Und wir interpretieren das, dass die sozusagen durch diese chronische Schmerzerfahrung, auch die emotionalen Veränderungen wie die Ängstlichkeit und die Depression möglicherweise sensibler geworden ist und auch schon in einem solchen Trainingssetting stärker reagiert. Nun, was passiert mit diesen gelernten Inhalten? Sie gehen ins Gedächtnis und sie bleiben auch dort. Und das ist eines der Probleme, die wir haben, dass solche Gedächtnisinhalte über dieses Furchtlernen lange in unserem Gehirn verbleiben und auch reaktiviert werden können. Wir können sie also unter bestimmten Situationen kommen sie wieder. Das heißt, diese Furchtreaktionen können immer wieder auftreten. Und diesen Prozess haben wir auch nur bei den Patienten so sehen können. Da haben wir nämlich die Aktivierung des Hippocampus, also dieser Gedächtnishirnstruktur, gefunden. Und das war bei den Gesunden nicht der Fall. Ja, so sind wir experimentell mit unseren Untersuchungen der Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Störungsbilder auf der Spur. Und die Frage ist natürlich, naja, hat das eine klinische Anwendung? Können wir denn zum Beispiel der Katja, ich habe jetzt mit ihrer Furcht, ihren Befürchtungen, ihrer Anspannung, dieser Hypervigilanz und Aufmerksamkeit irgendwie helfen? Können wir ihr helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Da gibt es tatsächlich sehr effiziente psychotherapeutische Ansätze. Denn die Psychotherapie, insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie, hat genau diesen biopsychosozialen Ansatz, der ja auch die Schmerzen erklärt. Das heißt, die Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie setzen an den Gedanken an, sie setzen auch an Gefühlen an, verändern das Verhalten und auch den Körper. Und davon gibt es eine ganze Reihe von Techniken, aber eine ist beispielsweise die Veränderung ungünstiger Gedankensmuster, Veränderung der Furcht durch Training, durch Expositionstraining und eine Vielzahl anderer Facetten, die sich als sehr effektiv erwiesen haben bei solchen Patientengruppen, leider in Deutschland nicht wirklich flächendeckend zur Verfügung stehen. Aber wir hoffen in unserer Abteilung zukünftig ein psychotherapeutisches Angebot für solche Störungsbilder zu machen. Diese Furchtreduktion durch Exposition, wie muss man sich das vorstellen bei Bauchschmerzen? Vielleicht kennen Sie das, das ist auch eine Technik für die Therapie von Angsterkrankungen. Ja, wenn man Höhenangst hat, da muss man immer wieder auf den Turm gehen und damit die Angst weniger wird und die Furcht sich reduziert. Nun, man kann mit Bauchschmerzen nicht auf irgendeinen Turm gehen. Aber was man machen kann, und dazu gibt es schon erste Untersuchungen, man kann tatsächlich interozeptive Expositionstrainings aufsetzen. Das heißt, mit den Patienten, die wieder da heranführen, sich diesen Reizen, vor denen sie sich fürchten, auch wieder auszusetzen und dadurch diese Furcht und das Vermeidungsverhalten zu unterbrechen, indem man also mit sie beispielsweise begleitet, dass sie möglicherweise symptomauslösende Nahrungsmittel aufnehmen, dass sie die enge Hose wieder anziehen, obwohl der Bauch drückt, um so diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Oder aber auch beispielsweise ins Kino gehen oder Bus fahren, um dann diese Gedankenmuster und diese Stressreaktionen gemeinsam zu verbessern. Damit komme ich zum Fazit. Über die Kommunikationswege der Darm-Hirn-Achse können Bauchgefühle entstehen und auch der Bauchschmerz wird über diese Darm-Hirn-Achse vermittelt. Die psychologischen Faktoren sind sehr wichtig für die Entstehung der Symptome, für das Erleben der Symptome und am Ende auch für die Therapie. Und dabei kommt der schmerzbezogenen Furcht die durch assoziative Lern- und Gedächtnisprozesse im Gehirn entsteht und auch dort verbleibt, eine ganz große Rolle zu. Es ist behandelbar durch psychotherapeutische Techniken und wir hoffen durch unsere wissenschaftlichen Arbeiten zum Gehirn und auch zum Darm in Zukunft das Verständnis zu erweitern und auch Behandlungsangebote zu verbessern. Ich möchte mich natürlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, bei den Patienten, Patientinnen und Teilnehmerinnen unserer Studien, auch den Kooperationspartnern der Uni Duisburg-Essen, wo viele dieser Arbeiten entstanden sind und mit denen ich weiter sehr eng zusammenarbeite. Und falls Sie Interesse haben, uns zu verfolgen sozusagen oder aber bei uns als Studienteilnehmer mitzumachen, sehen Sie hier den Kontakt zu uns und damit danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.